Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Frankfurt beim Deutschen Marketingtag und ich habe jetzt vor mir Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto.
Hi, servus.
Hi, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Und mit dabei bist. Und Gustavo Gusto kennen nun die meisten, aber es gibt auch Menschen, die gehen nie selbst einkaufen, sondern kriegen ihr Essen auf den Tisch und ihre Pizza auf den Tisch. Sag mal ganz kurz was.
Genau, du hast es schon gesagt, Pizza, wir machen Tiefkühlpizza. Und sind das 10-jähriges Jubiläum gerade. Wir sind 2016 im Februar, also genau diesen Monat ist 10-jähriges Jubiläum. Also vor 10 Jahren genau sind wir in die Truhen eingezogen und hatten aber damals den Anspruch, nicht eine weitere Tiefkühlpizza auf den Markt zu schubsen, sondern zu schauen, wie man dann als erste eine hochwertige Restaurantpizza ohne Qualitätsverlust zu den Menschen nach Hause bringt. Und das konnten wir eigentlich auch glaubhaft sagen, weil wir hatten davor eine kleine Pizzeria-Kette gegründet, damals in Passau, wo wir studiert haben. Also Christoph war der Hauptgründer da. Und der hatte eben gegenüber von der Uni so ein Lokal gemietet und gemeint, Mensch, so neben dem Studium Selbstständigkeit schnuppern fände ich ganz cool und hat eben überlegt, Pizza und Student passt immer gut zusammen, machen wir das und haben die Passaus erste Holzofenpizzeria damals gemacht. Es gab keine andere Holzofenpizzeria und dann habe ich ihm damals schon geholfen, es zum Fliegen zu bringen, ein bisschen auf Marketingseite als Freundschaftsdienst und ich bin dann nach Hamburg in die Werbung und er hat das weitergetrieben und dann hat er zweite, dritte, vierte Pizzeria gehabt mit einem Lieferdienst. Und irgendwann ruft er mich dann an und sagt, Mensch, ich möchte irgendwie das Rad größer drehen. Ich möchte raus aus der Passauer Pizzeria-Ecke, möchte meine Pizza zu mehr Menschen bringen. Willst du mir helfen, zusammen eine Marke aufzubauen? Und so sind wir dann über glückliche Umstände in den Supermärkten gelandet.
Über glückliche Umstände, aber der Weg war doch wahrscheinlich nicht einfach, denn in so einen Supermarkt reinzukommen, da muss man schon ein bisschen kämpfen. Also wie habt ihr es geschafft? Wie kam der Erste? Und wo seid ihr im Moment noch dran oder woran scheitert ihr manchmal?
Ganz ursprünglich hatten wir ein Lieferkonzept. Einen hochinnovativen Lieferdienst hatten wir uns eigentlich vor Augen geführt. Und um den quer zu finanzieren, dieses Projekt, haben wir im Großhandel ein bisschen Tätigkeit gehabt. Und so sind wir dann auch indirekt in Kontakt gekommen mit Rewe. Und Rewe Südbayern, der fand das Produkt super und hat uns die Chance gegeben. Und wir haben halt auch eine große Pizza, weil wir, wie ich ja vorhin meinte, nie den Anspruch hatten, eine weitere Tiefkühlpizza zu bringen, die damals eben nur 25 Zentimeter waren. Sondern wir haben gesagt, wenn wir als Pizzeria-Kette quasi als eine Pizza in die Tiefkühltruhen bringen, dann sollte es auch eine Pizzeria-Größe haben. Und in dem Fall, eine gute Pizzeria hat eigentlich zwischen 28 und 38 Zentimeter so die Größe. Also haben wir geschaut, wie viel passt denn in so eine Tiefkühltruhe rein, also zu Hause in die Schublade. Und dann war 30 Zentimeter so der größte Nenner. Und dann haben wir gesagt, okay, perfekt, dann gehen wir für 30. Und haben mit Rewe dann auch ausgemacht, dass wir gerne diese Größe hätten. Und er, also der damals Verantwortliche, sagte, das findet er geil. Er als Mann wird von den kleineren Pizzen oft auch nicht satt. Das wäre endlich mal eine Pizza, wo er satt wird. Deswegen gibt er uns da die Chance. Und das war halt mega cool, weil das war zum Beispiel ein riesen Glücksmoment, weil er hätte ja auch sagen können, ja, aber nur, wenn ihr uns kleinere Pizzen macht, damit es in diese Truhenlogistik reinpasst. Weißt du, also, du hast ja Logik. Du hast ja drei Pizzen übereinander gehabt immer. Mit einer größeren Pizza auf einmal passte das nicht mehr. Das heißt, du konntest nur noch zwei Pizzen übereinander tun. Hätte ja sein können, dass der aus den Gründen heraus sagt, nee, das ist mir zu komplex, die ganzen Truhen umbauen und so will ich nicht. Aber er hat dran geglaubt. Und so hat er uns 250 Rewe-Märkte gegeben. Und dann hatten wir als Herausforderung ja auch aufzufallen, weil wir eben keine Kohle hatten zum Anfang. Also wir hatten keine Investoren drin, wir hatten Family and Friends Kredite, um überhaupt den ersten Pizzaofen zusammen zu schrauben irgendwie. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir können so nicht mit Kampagne den Launch begleiten, aber was wäre denn, wenn wir die Verpackung selbst zu der Kampagne machen? Also wenn wir die Kartons selbst quasi wie Anzeigen gestalten, mit lustigen Sprüchen drauf, die den Konsumenten am Point of Sale direkt anspricht, buchstäblich aus den Truhen heraus anspricht. Wissen, dass laut GfK rund 70% der Kaufentscheidungen am Point of Sale getroffen wurden. Und die Größe, warum groß? Aus drei Gründen, wie schon gesagt, Authentizität. Wir wollten wieder eine Pizzeria eine Größe haben. Das zweite ist aber auch die Wirkfläche, denn 5 Zentimeter mehr Durchmesser lässt den Karton aber fast doppelt so groß wirken. Und dann natürlich auch, weil wir mit Sprüchen arbeiten, also wir haben Texte drauf, habe ich durch die größere Verpackung auch mehr Fläche, um die Kartons zu betexten. Und dann hast du halt Headlines geschrieben wie, wir nehmen nur Mozzarella, alles andere ist Käse. Oder eine echte Steinoffenbarung. Oder unser Thunfisch ist handgeangelt, Flosse drauf. Und so konntest du halt auf charmante Art und Weise dem Verbraucher erzählen, guck mal, das sind wir. Hier ist eine neue Marke, die angelt wirklich sein Thunfisch schon Hand, die macht es auf Stein, die nimmt nur Rindersalami, keine Schweinesalami. So hast du halt sukzessive erklären können, ja, schau mal, das macht uns anders. Also wir haben aus der Tour heraus erzählt, guck mal, greif doch mal zu, wir machen die Dinge einfach ein bisschen anders. Und um sicher zu gehen, dass diese Verpackung auch wirkt, weil das war für uns das einzige Werbetool am Anfang, haben wir sogar das Ding, als wir dann nach, was ich, ich glaube, wir haben 30, 40 Designs getestet, bis wir dann endlich mal unseres hatten. Dann haben wir den Karton als Dummy ausgedruckt, haben uns in so einen Supermarkt geschlichen, mal die Truhen aufgemacht, die Dinger reingelegt, also nur Dummies reingelegt, Truhen wieder zu, sind 3 Schritte zurück und haben uns das angeschaut. Wirkt es oder wirkt es nicht? Knallt es raus und springt dir in die Fresse oder nicht? Und nach dem Test war uns klar, das ist der Look, damit gehen wir. Wir waren größer, wir hatten Sprüche drauf und wir waren weiß, wo die anderen alle eher bunt oder dunkel drin lagen. Also maximale Differenzierung und plus charmantes Storytelling aus der Truhe heraus. Und das war für uns ein Riesenschub. Also wir haben vom Handel gehört, dass das der erfolgreichste Produktlaunch der letzten 15 Jahre gewesen sei, übergreifend im Supermarkt.
Wenn ihr versucht, mit einem begrenzten Budget zu arbeiten, dann müsst ihr irgendwie kreativ sein. Das ist der eine Weg. Und das andere ist effizient sein. Das heißt also Werkzeuge einsetzen, die euch mehr Kraft und mehr Leistung bieten. Und jetzt kommt meine Frage und die passt möglicherweise überhaupt nicht. Wie ist das eigentlich mit dem Thema KI bei euch? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass ich mich bei so dummen Sprüchen durchaus inspirieren lassen kann. Um Himmels Willen nicht die dummen Sprüche von der KI nehmen, aber ich kann mich inspirieren lassen zu Sprüchen.
Ich bin mir sicher, dass es Firmen gibt, die KI schon deutlich intensiver einsetzen als wir. Aber das gesagt, nutzen wir KI natürlich schon auch. Zur Inspiration, wie du gerade sagst, das ist natürlich ein ganz, ganz dankbarer Sparring-Partner, wenn du textest zum Beispiel. Und wenn so kleinere Texte, kannst du dir auch schreiben lassen und so. Aber ich persönlich finde immer noch, dass man spürt, ich finde, KI kann hervorragend Fließtext schreiben und kann super solide Texte schreiben, wirklich. Aber ich finde, sobald du ihm kreative Aufgaben gibst, da knarzt es dann doch noch hier und dort. Aber als
Im Moment ist es völlig Banane. Also höre ich immer wieder. Das, was im Moment an Vorschlägen kommt, ist absolut Banane. Aber wir haben ja mit einer Technologie zu tun, die sich rasant schnell entwickelt. Und vielleicht kann ja diese Technologie auch, und da muss man quasi permanent beobachten. Also eure Beobachtung ist auch, momentan hilft es uns herzlich wenig und es kommen uns auch selbst dann nicht so viel gute Ideen dadurch, weil die guten Ideen kommen von euch, gehe ich auch von aus.
Was wir manchmal machen ist, wenn wir Präsentationen machen für uns selbst intern oder aber auch vielleicht, um den einen oder anderen Handelspartner mal was Neues zu präsentieren, dass wir Sorten uns erspinnen, die wir dann erstmal, weil wir sie ja noch nicht fotografiert haben oder sowas, weil sie noch so im Prototyp-Status sind, mit KI quasi die Bilder erstellen lassen. Also wir beschreiben ganz genau, guck mal, wir stellen uns vor eine Sorte, die so oder so oder so aussehen könnte mit dem und dem drauf, mach doch mal ein Bild. Dann tust du ein bisschen hin und her schubst und hast dann ein Bild von einer Pizza, die so überhaupt noch nie existiert. Und dann hast du schon mal visuell für dich selbst einen Eindruck und kannst damit vielleicht auch mal schon mal hausieren gehen und schauen, ist da vielleicht Interesse irgendwo. Das sind so Sachen, ob es nur für Internetzwecke oder auch schon nach außen, die wir nutzen, aber eher zum Reinverkaufen, nicht für die finale Verpackung oder so.
Ich erinnere mich gerade an ein Beispiel. Ich habe immer, oder es war so vor 2 Jahren, Beispiel gesucht von KI-Einsatz. Und da hat ein Lebensmittelunternehmen gesagt, wir machen Rezepte und neue Produkte, die dann völlig schräg waren. Also da war dann irgendwie Ananas und Senf oder keine Ahnung, was da zusammen war. Das heißt also, habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Völlig schräge Sachen, man kann ja auch sagen, das war Ergebnis von KI, wo dann Menschen sagen, das ist sowas von scheiße, diese Kombination, das würde ich nie kaufen, aber ich kauf's mal und merken, irgendwie cool. Also wo wir Menschen nie den Mumm gehabt hätten, es mal auszuprobieren und plötzlich funktioniert es trotzdem. Man kann es ja auch mit irgendwelchen künstlichen Zielgruppen mal testen.
Also was du da sagst, ist auf alle Fälle ein Suchfeld, was wir schon spannend finden. Ist übrigens ein Suchfeld, was wir uns als Marke, das uns als Marke auch challenged. Weil wir sind ja mal gestartet als Marke, die den Anspruch hat, eine Restaurantpizza quasi zu den Menschen nach Hause zu bringen. Das war der Ursprungsgedanke von Gustavo Gusto und das wollten wir auf charmante Art erzählen. Nun haben wir aber festgestellt, dass wir auch aus Budgetgründen schauen müssen, dass wir nicht einfach um uns herum Kampagnen machen, sondern dass wir immer mit jedem Produkt selbst neuen Content backen. Also dass wir quasi, wir bringen ein neues Produkt und dann ist es zum Beispiel eine Kooperation, die erste Influencer-Pizza der Welt oder eine Pizza mit Bud Spencer und Terence Hill zusammen oder eine Pizza mit The Taste, der Kochsendung zusammen oder eine Pizza mit den Ghostbusters zusammen oder eine Pizza mit Promote von Roland Trettl, wo wir Battle den Trettl gemacht haben. Also man sucht Kooperationen und sucht da aufzufallen. Und so würde ich sagen, wurde die Marke Gustavo Gusto sukzessive halt geprägt. Das war gar nicht vom Anfang an vom Reißbrett so geplant, sondern wir sind sukzessive in diese dynamische Ecke gekommen und unsere Kernzielgruppe sind auch die sogenannten Innovation Seeker. Leute, die Bock haben, neue Dinge auszuprobieren. Leute, die Wert auf Qualität legen, natürlich, aber die vor allem Bock haben auch auf Neues. Unsere zweitwichtigste Zielgruppe sind die Quality Seeker, die ihren vollen Fokus auf Qualität haben. Aber die stärkste Zielgruppe bei uns sind die man kitzeln muss, die du immer wieder begeistern musst. Und in diesem Zug haben wir uns immer mehr geöffnet und fragen uns tatsächlich selbst mittlerweile, ist es denn überhaupt so, dass wir der italienische Pizzabäcker sind? Ich persönlich würde eigentlich sagen, wir sind es nicht mehr. Wir sind die Marke, die versucht vorn zu sein, die auch mal was wagt. Wir haben ein Beispiel ist unsere, das zielt vielleicht auch ein bisschen auf deine Frage ab, die Takeover-Reihe. Das ist eigentlich eine Reihe, die heißt Takeover, weil wir gesagt haben, wir haben unsere klassische Sorte, die Klassiker, mit denen wir auf den Markt gegangen sind. Dann haben wir jetzt mittlerweile die Amore Range. Das ist eine kleine Pizza mit so ein bisschen höherem Rand, so ein bisschen vom Stil her, ein bisschen neapolitanisch. Das ist auch eine Standardsorte. Und dann haben wir eine Reihe, das Takeover, wo du Sorten bringst, die man so von der Pizza nicht unbedingt erwarten würde. Und jetzt gerade gestartet haben wir dann vor einem Jahr, war das mit Kürbis. Also das war das Kürbis, nee, vor zwei Jahren war das schon das Kürbis-Takeover. Das heißt keine Tomatensoße, sondern eine Kürbissoße. Saisonal, auch Halloween rein, aber Halloween war nicht der Aufhänger. Und dann haben wir damit mal geguckt, ob es funktioniert. Das hat ganz gut funktioniert. Dann haben wir als Pizza-Hersteller mal einen Flammkuchen gebracht. Das war das Flammkuchen-Takeover. Und jetzt gerade bringen wir eine ziemlich scharfe Pizza raus. Die ist jetzt gestern auf den Markt gekommen. Die ist, die heißt Diavola Takeover. Das ist mit Nduja, also sehr, sehr pikanter Nduja, Streichwurst und gegrillter Paprika. Auch noch eine eigens entwickelte Tomatensoße, die richtig Wumms hat. Und diese Reihe schreit aber eigentlich noch nach viel mehr. Takeover aus der Reihe tanzen. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon überlegt, ist es das nächste Mal vielleicht noch was viel Wilderes? Und intern probieren wir viel rum. Also wir probieren viel rum.
Ihr seid einfach kreativ, habt Spaß an der Sache und probiert rum. Dann switchen wir mal zu einer anderen Gruppe, nämlich zu euren Nutzern selbst, zu euren Kunden und Kundinnen selbst. Gibt's da Ansätze, Ideen von der Community irgendwie aufzugreifen, die irgendwo kommen oder die Community mit einzubinden?
Ja, also wir fragen schon ab und zu mal nach Pizza wünschen, ob sie Ideen aus der Community, die, also das haben wir immer wieder mal, also immer wieder fragen wir mal und dann manchmal ist ganz spannende Sachen dabei, oft sind es die üblichen Verdächtigen auch oder es ist so schräg, dass du denkst, das wird nichts, weil es nicht schmecken würde oder aber weil es zu teuer würde. Also wenn du sagst, wir nehmen jetzt Rinderfilet, Streifen und Burrata-Käse, da muss man sagen, das ist halt in dem Preisgefüge nicht.
Ja.
Aber das machen wir ab und zu mal und die Kunst ist es halt, wenn du was Schräges bringst, dass es schräg genug ist, dass die Leute es kitzelt und sagen, ich möchte es ausprobieren, aber gleichzeitig gut genug, dass sie es nochmal kaufen. Weil was wir eigentlich nicht wollen, ist, ich kaufe es einmal und nie wieder. Das ist so ein Phänomen, da ist was besonders Schräges, Cooles, kaufe ich, dann beißt du einmal rein und denkst, alles kannst du nicht essen und legst es weg. Unsere Hoffnung ist bei sowas immer, dass du es schaffst, natürlich, also wie jedes Unternehmen die Hoffnung hat, den Umsatz schön hochzufahren. Aber wir hoffen halt vor allen Dingen auch, dass wir eigentlich Sorten liefern als Limited Edition, die so gut sind, die sich so gut drehen, dass sie das Recht haben, einzugehen ins feste Sortiment. Ob man es da macht oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber eine optimale Limited Edition in unseren Augen trifft so sehr einen Nerv, dass sie Berechtigung hätte zu bleiben. Dann ist es meiner Meinung nach ein richtig erfolgreiches Ding. Weil hast du nicht nur bewiesen, dass du schräg sein kannst, du hast auch bewiesen, dass du schräg und lecker sein kannst.
Und wie ist die Rate der Limited Edition, die ihr dann wieder auflegt? Oder wo ihr sagt, Mensch, also da, das können wir nicht ganz begraben. Das
wir
ist zu erfolgreich.
Ja, wir haben da zweimal haben wir sie jetzt wirklich fest übernommen. Das war einmal die Bud Spencer Terence Hill Pizza. Wann war das? 2020, glaube ich. Da hatte ihr Film, vier Fäuste für ein Halleluja, 50-jähriges Jubiläum. Deswegen haben wir die als Hommage an diesen Film vier Käse für ein Halleluja gemacht. Statt vier Fäuste für ein Halleluja. Und das war halt in dem Jahr als Limited Edition geplant. Und das vier Käse hat aber ist ja eine gängige Pizzasorte und die hat auch wirklich gut geschmeckt oder schmeckt gut, wie ich finde. Und die hat so einen Nerv getroffen und so Fanliebe gehabt, dass die richtig hoch geschossen ist. Und dann haben wir die Lizenz zweimal verlängert, glaube ich. Und irgendwann dachte ich, weil die Lizenzgebühr musst du halt zahlen. Also das ist am Ende des Tages, ist das jetzt nicht auf Dauer unbedingt ausgelegt. Und dann haben wir gesagt, okay, aber die Zahlen sind so gut, wir glauben, dass das Kraft hat auch ohne den Jungs drauf. Und dann haben wir die Jungs weggenommen, haben aber den Spruch behalten. Also vier Käse und Halleluja steht weiterhin drauf. Und wir haben ab dann unseren Standard-Look ausgewählt, aber ein bisschen mit auch Reminiszenz an Bud und Terence, also in den Illustrationen. Und die Zahlen sind oben geblieben. Also sie sind nicht eingebrochen, Es gab keinen Fansturm oder sowas, das ist einfach, die waren froh, dass die Pizza geblieben ist. Und dasselbe ist mit Ghostbusters. Vorletztes Jahr war Ghostbusters. Da haben wir, als der Film gestartet ist, der neueste, haben wir eine Kooperation mit Ghostbusters gemacht und hatten einen schwarzen Karton gemacht, das weiße Marke mal, und da hat der Geist quasi nach der Pizza gegriffen. Und da war so eingefroren, der Geist. Und das hätte man meinen möchten, dass wir das eingefroren haben für die Tiefkühltruhe. Das war aber das Logo, Original-Film-Logo von dem Film, weil in dem Film ganz New York eingefroren wurde. Und da New York eingefroren wurde, war auch die Sorte eine New York-Style-Pizza. Und diese Pizza lief ebenfalls so erfolgreich, dass wir diese Lizenz dann abgelegt haben. Aber aus der Ghostbusters-Pizza New York-Style haben wir dann gemacht We Love New York und ist übergegangen ins feste Sortiment. Und das sind jetzt wirklich mal zwei Pizzen, wo wir bewiesen haben, die hatten die Kraft zu bleiben.
Was ist eine Strategie für euch, weil du sagst, Reichweiten stark, Influencer, Promis, wie überlegt ihr, mit welchen Partnern oder mit welchen Ideen können wir da gemeinsam was machen? Was können wir mit unserer Pizza verheiraten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sie nicht leicht zu beantworten ist. Es ist so, dass wir Anfragen haben wir so viele. Wir könnten jedes Jahr, glaube ich, 50 Pizzen machen. Also egal ob Kinderprodukte, Erwachsenenprodukte, eher für Mädels, eher für Jungs, Fitnessbereich, egal was, also Partner mit Film, Partner mit Sport, Partner mit Ding. Also wir haben massenhaft Anfragen und selbst auch viele Ideen. Aber es ist ganz schwierig, da, wie ich finde, den richtigen Grad zu treffen. Weil da mag es Promis geben, die sind überall bekannt. Ja, sind in Deutschland hoch beliebt, aber die sind in der Breite sehr beliebt, aber nicht sehr spitz in ihrer Zielgruppe. Und dann sind sie zwar überall bekannt, aber sie aktivieren nicht so. Aber zum Beispiel die Capital Bra Pizza, die war ein Hocherfolg. Es war, glaube ich, von Universal. Das war inszeniert und eigentlich war das als Musical, als Pizzareihe mit verschiedenen Musikern geplant. Aber die Capital Bra Pizza war so erfolgreich, die haben, ich glaube, 9 Millionen Pizzen verkauft. Also lage mich da auch nicht fest, aber ich glaube, das war die Zahl. Also ein enormer Erfolgskiss, kann man nur seinen Hut vorziehen. Und das hat mir auch nochmal klar vor Augen geführt. Der Typ ist dem Capital Bra, ist ja ein Phänomen, den mag ganz gewiss nicht jeder. Aber die mögen ihn dafür hart. Und die sind wie Fanboys rein. Oder du siehst es auch bei Shireen David und ihrem Dirty, dem Eistee, den sie gemacht hat. Die hat auch da nagelig fest, aber ich glaube, es waren 80 Millionen Eistee, die sie verkauft hat. Das war unglaublich, weil die aktiviert. Oder Gönnergy auch von Montana Black. Der ist in der Gesamtbevölkerung sicherlich nicht unbedingt Everybody's Darling. Aber in seiner Zielgruppe aktiviert er wie Sau. Bei uns Luca, das ist in der Zielgruppe 10 bis 20 damals, hatte der, glaube ich, 20% oder 25% der Gesellschaftsschicht zwischen 10 und 20 hatte er als Follower. Das hat, die Leute, die Kinder sind, die Supermärkte, haben regelrecht aufgestampft, wo ist die Gustavo-Pizza mit Luca? Teilweise, also in viele Märkte kannten weder Gustavo noch Luca. Weil der halt in der jungen Zielgruppe so bekannt war, aber nicht unbedingt bei den Erwachsenen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, wie kommt ihr in die Läden rein, weil die Kunden nachfragen oder was?
Das hilft uns natürlich. Und das war ja so ein Ding, als wir die Luca-Pizza gemacht haben, das war unser erster großer Versuch in diese Richtung. Und das war die Chance, die, so wie es aussah, weltweit erste Tiefkühlpizza zu machen mit einem Influencer zusammen. Und das, da sahen wir schon Potenzial, weil wir das Gefühl hatten, die großen Player, die bisher die Ton dominierten, die haben sich sehr bemüht, eher um die klassischen Haushaltsführenden, also diese klassische Marketinglehre. Und wir dachten uns, okay, aber wenn man das anschaut, gefühlt haben die sich nie bemüht um die Jungen. Wir hatten also die These, dass die zu Hause sitzen, die Kinder, und sagen, Mama, bring mir eine Tiefkühlpizza mit. Aber nicht, Mama, bring mir jetzt genau diese Pizza von dem Hersteller mit. Und das wollten wir ablösen. Da wollten wir den emotionalen Flock reinhauen und dafür sorgen, dass sie eines Tages sagen, Mama, bring mir den Gustavo mit. Und so haben wir gesagt, wir gehen mit dem Influencer mal in den Start. Und haben mit ihm, das weiß ich noch, da haben wir vereinbart, dass wir am großen Rewe-Markt in Köln Videos drehen innen drin in den Märkten, die wir dann auch, die er dann auf seinen Kanälen auch gepusht hat. Und danach machen wir Verköstigungen mit Fans auf dem Supermarktparkplatz. Und da hat sein Management gesagt, er braucht mal 25 Security-Leute. Man, entschuldigt, jetzt kommt ja nicht Justin Bieber, sondern das ist, aber es war so. Wir brauchten diese Security-Leute. Da waren Absperrgitter, sonst was. Als wir rauskamen aus dem Rewe-Markt, standen da 3000 Jugendliche mit ihren Eltern, angereist aus ganz Deutschland. Der wird gefeiert wie ein Popstar. Und da stand ich dann dort und dachte, oh, vielleicht geht es noch viel mehr Stahl, als ich gehofft habe. Und so war es dann auch. Und dann hat der, und dann hatten wir Glück im Unglück. Wir sagen immer forciertes Glück. Gustavo Gusto gäbe es nicht, wenn wir nicht an vielen Stellen auch die gebührende Portion Glück hätten. Aber forciert deshalb, weil ich glaube, wir gelernt haben, wenn sich Glück uns bietet, dann wissen wir mittlerweile, das Gute ist zu packen und auszubringen bis auf den letzten Tropf. Und das ist was, was wir da getan haben. Und da hatten wir eben das Glück. Uns gab es damals nur in Bayern und Baden-Württemberg und bei den Rewe-Center-Märkten, den ganz großen Rewe-Märkten bundesweit. Und wir also zu Luca, pass auf, du musst genau sagen, uns gibt's bei da und na, alles klar. Und dann waren wir fertig und dann kam die Pizza raus und dann sagte Luca, also Leute, meine neue Pizza ist draußen, jetzt überall in Deutschland. Und wir dachten uns, das hat er nicht gesagt. Er hat einfach nur gesagt, überall in Deutschland. Das heißt, in ganz Deutschland sind in alle Märkte, egal bei welchen Handelspartnern, die Jugendlichen reingeströmt und haben gefragt, ey John, wo ist die Luca-Pizza, wo ist die Gustavo-Pizza? Und da es aber nur in Bayern und Baden-Württemberg und ganz ausgewählten Rewe-Märkten gab, wusste eigentlich 4/5 Deutschlands gar nicht, wer wir sind. Und auch teilweise nicht, wer Luca ist. Aber da sagt zu uns dann eine Einkäuferin mal, nachdem sich der Ärger gelegt hatte, sie glaubt, dass das die effizienteste Marketingaktion war, des ganzen Jahres, weil wir wurden quasi über Nacht ein Stück weit bekannt in der Handelsszene. Wer ist denn Gustavo? Aber irgendwie scheint der ein Momentum zu sein. Irgendwie scheint der Hype zu sein. Und auf einmal, und das hat es natürlich geholfen, auf den Radar zu rücken. Und da sind, und das war halt Glück für uns. Und dann hat es so gut funktioniert. Dann haben wir eine zweite Pizza mit Luca gemacht. Das war dann eine Pizza mit schwarzem Rand. Die haben wir mit Pflanzenkohle schwarz gefärbt. Und das war das Motto Back in Black. Und dann sind wir da, und das war das Bestseller des Jahres dann sogar. Und dann haben wir noch eine dritte Pizza gemacht. Weil ich auch glaube, wenn du einen guten Partner hast, die höchste Glaubwürdigkeit erziehst du dann, wenn du nicht einer von vielen bist, sondern wenn der Influencer sich committet zu dir und du dich aber auch zu ihm. Und so haben wir über 3 Jahre lang sehr erfolgreich 3 Pizzen gebracht und war eine tolle Phase und das hat uns geholfen, eben richtig Fuß zu auf Blut zu lecken in Sachen Kooperation.
Okay, ja, Kooperationen sind spannend. Was habt ihr noch auf dem Radar für die Zukunft oder wie wollt ihr weitermachen? Man muss ja irgendwie auch überlegen, man kann nicht immer nur das Gleiche machen. Gibt es irgendwelche Änderungen, Pläne?
Also wir haben ja als ein Firmenwert von uns radikal neu denken. Also das ist wirklich so ein Kernwert von uns als Firma. Es ging los, wie gesagt, mit dem Produkt. Radikal neu gedacht, weil keine Tiefkühlpizza, sondern Restaurantpizza. Packaging radikal neu gedacht, weil nicht nur Verpackung, sondern Anzeige. Pizza Sortiment radikal neu gedacht, weil nicht einfach nur weitere Pizzen, sondern jede Pizza liefert quasi einen eigenen Content mit. Wir haben Setup radikal neu gedacht, weil wir halt zum Beispiel keine Agentur haben, sondern alles in-house lösen. Also wir machen alle Kreationen bei uns innen drin und so versuchen wir auf jeder Ebene radikal neu zu denken. Und natürlich könnten wir, wenn das ein Firmenwert von uns jetzt damit nicht aufhören. Und das haben wir 10 Jahre lang den LEH bestmöglich versucht aufzubauen. Und jetzt juckt es dann natürlich schon mal zu gucken, was gibt's denn noch für Wege? Also was gibt's denn noch für Optionen, wo man Pizza mit Pizza Freude haben kann? Also das ist so ein bisschen mal schauen, jenseits vom LEH, was für Möglichkeiten hätte man denn, das Thema Pizza noch breiter zu spielen, aber sich auch ein zweites Standbein zu machen. Ich will und darf hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber
ja.
Aber Fakt ist, wir haben viele Ideen und ich glaube ganz fest, dass Gustavo Gusto in 2 Jahren noch ganz andere Marke ist als jetzt. Also da, wir haben ganz viele Potenziale, wir haben ganz viele auf Produktebene, aber auch auf Kooperationsebene, auf Handels- oder Vertriebskanalebene. Das ist eine fordernde Zeit gerade, aber eine sehr spannende, weil wir, spannend.
Wie weit spielen Gedanken eine Rolle, dass ihr in irgendeiner Weise Events im weitesten Sinne nutzt, also das, wo Menschen zusammenkommen, denn da kann ich mir nur überhaupt keine Tiefkühlpizza vorstellen. Also deswegen ist es eigentlich eine blöde Frage, weil wenn, dann wird das da selbst gebacken. Also insofern gibt's eigentlich keine Schnittstelle. Aber ist euch schon mal irgendwas, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, in diesem Bereich Events irgendwie in irgendeiner Weise präsent zu sein oder aktiv zu werden?
Also wir sind auf Events. Wir sind wir sind auf Festivals zum Beispiel, im Splash Festival meine ich schon mehrfach. Wir sind auf so Events wie OMR sind wir auch, beim Branchen-Events wie Horizon Kongress, ja, oder auch so Startup-Mess mit den Bits und Brezels. Wir sind bei kleinen und größeren Musik-Events, Einzelkonzerten. Okay. Wir sind aber auch bei zum Beispiel Let's Dance oder Germany's Next Topmodel, wenn die Finalshows sind, sind wir dabei und catern. Also das machen wir schon. Wir haben jetzt auch gerade, auch das darf ich noch nicht sagen, aber wenn es käme, wird es für mich echt pures Glück, wenn das klappen würde. In Hamburg eine sehr spannende Location, wo wir vielleicht konstant sein dürften und das auch dann wiederum verquicken könnten mit Content. Also das ist ganz klar unsere Philosophie und ich glaube, gerade wenn du ein Produkt hast, was du isst, dann oder was du wirklich isst und erleben kannst, dann ist es auch stark sinnvoll, die Marke erlebbar zu machen. Und das ist ja auch, habe ich letztes Jahr, nicht zuletzt, aber eine der Keynotes von OMR gehört, dass ziemlich klar sich rausstellt, dass die Menschen, auch junge Menschen, sich immer mehr wieder nach dem echten Leben an sich sehnen. Also, dass die konsumieren, wie viel sind die durchschnittliche Bildschirmzeit? 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden. Unfassbar viel Bildschirmzeit, die junge Menschen halt von den sozialen Kanälen verbringen. Und sie tun es. Das heißt aber nicht, dass sie es ausschließlich lieben, sondern dass sie machen es, sind aber selbst davon gelangweilt, weil keiner glaubt mir überhaupt, dass du siehst, du KI wirst du noch mehr überstülpt mit künstlichem Zeug. Und da dann aber Community-Events zu schaffen, zum Beispiel für alles, was mit Sport zu tun hat, so Lauf-Events, die du zum Beispiel, wo war das in Berlin, jeden Sonntag so Laufgruppen, die dann in so einem riesen Fanauflauf werden. Und dann hast du aber wiederum echte Menschen, die User-Generated Content generieren, weil sie sich zeigen, wie sie cool mit der ganzen Gruppe da jetzt durch Berlin joggen und dann da. Also du schaffst es quasi, Events im echten Leben zu kreieren, die dann aber wieder zurückfinden durch User-Generated Content in den Äther quasi. Und das finde ich hochspannend und auch das ist was für uns auf alle Fälle auf dem Programm steht, uns noch erlebbarer zu machen.
Michael, herzlichen Dank und ich denke, ein wichtiges Erfolgsgeheimnis ist deine Begeisterung und die ist wahrscheinlich nicht nur bei dir, sondern bei euch insgesamt. Es ist faszinierend, dir zuzuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.